Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
In einer guten Stunde ist Abflug ins All. Die erste rein weibliche Crew geht an Bord einer Raumsonde. Mit dabei ist auch die Sängerin Katy Perry.
I am talking to myself every day and going, you're brave, you're bold, you're doing this for the next generation to inspire so many different people, but especially young girls.
Also sie redet jeden Tag zu sich selber, wie stark und wie mutig sie ist, um die nächste Generation, aber besonders junge Mädchen, zu inspirieren. Ja, welche feministische Stahlkraft hat dieser Flug wirklich? Unser erstes Thema gleich. Einmal Weltall hin und zurück. In gut einer Stunde fliegen 6 Frauen ins All. Die erste rein weibliche Crew in der Raumkapsel von Jeff Bezos' Firma Blue Origin. Der Flug dauert 10 bis 11 Minuten, also sportlich. Mit dabei ist Sängerin Katy Perry. Sie hofft, dass ihr Flug junge Mädchen und Frauen inspiriert, die sich zum Beispiel für Mathe und Naturwissenschaft interessieren. Auch dabei sind unter anderem 2 Wissenschaftlerinnen und auch die Unternehmerin Lauren Sanchez ist mit an Bord. Das ist die Partnerin von Jeff Bezos, also dem die Kapsel gehört. Ist das also ein riesengroßer Weltraumtourismus oder ist das eine Mission mit Strahlkraft? Das frage ich jetzt die Ingenieurin für Raumfahrttechnik, Claudia Kessler. Sie ist auch Vorsitzende von Die Astronautin und setzt sich dafür ein, Frauen ins All zu kriegen. Hallo, Frau Kessler.
Hallo.
Jetzt fliegen also 6 Frauen ins All zusammen ohne Männer. Und ich habe ja gerade von Mission gesprochen. Ist das überhaupt der richtige Begriff? Ist es eine Mission?
Ja, durchaus. Also jeder Raumflug ist eine Mission in irgendeiner Form. Und das ist mit Sicherheit eine Mission, die auch viele Ziele hat.
Zum Beispiel, also was kann man denn da erleben in 10 bis 11 Minuten überhaupt? Da geht es ja rauf und wieder runter.
Ja gut, 10 Minuten sind schon sehr lang für die Schwerelosigkeit auf der Erde. Wenn wir Schwerelosigkeit simulieren, dann sind es vielleicht 20 Sekunden, die wir simulieren können. Also da sind 10 Minuten Schwerelosigkeit schon ein sehr langes Erlebnis.
Und was erlebt man dann?
Man schwebt halt frei im Raum. Es gibt kein Oben und Unten mehr. Das ist das, was Schwerelosigkeit bedeutet.
Aber wie viel sieht man?
Keine Erdanziehungskraft mehr. Bitte?
Entschuldigung, wie viel sieht man dann aus dieser Raumkapsel?
Man sieht die Erde als Kugel. Man sieht sie natürlich nicht von weit weg. 100 Kilometer sind nicht so weit weg, aber man sieht eine Erdrundung wirklich. Also die Form der Erde, dass das eine Kugel ist. Man sieht, wie dünn unsere Atmosphäre ist, wie sehr wir eigentlich auf die Acht geben sollten. Denn da sind weniger als 100 Kilometer, die uns da beschützen.
Und jetzt sind ja ein paar Prominente mit an Bord und aber auch 2 Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel Aisha Bau, die will an Bord 3 Forschungsexperimente durchführen, lese ich auf der Website. Also zum Beispiel Studien zur Pflanzenbiologie und zur menschlichen Physiologie. 3 Experimente in 10 Minuten, geht das überhaupt?
Ja, das geht leicht. Die müssen natürlich gut vorbereitet sein, aber gerade zur Pflanzenbiologie, es gibt Pflanzenarten, ich weiß jetzt nicht, welche sie dabei hat, die sehr schnell wachsen oder zumindest keimen. Und da kann man schon sehen, wie sich die Pflanze dann eben auch in der Schwerelosigkeit verhält. Das macht man zum Teil sogar in Experimenten, die sehr viel kürzer dauern, eben in diesen Simulationen der Schwerelosigkeit auf der Erde, die sekundenweise dauern. Also da geht schon was. Und mit Sicherheit wird man auch sehen, auch wenn es nur 10 Minuten sind, wie die Damen sich fühlen werden, wie die Schwerkraft auf den Körper von den Frauen wirken wird.
Ich habe im Web jetzt noch mal gesehen, ein Foto von der Crew, von den Frauen, die alle so in einem hautengen, blauen Anzug posieren. Und angeblich sollen sie auch Kim Kardashian-Unterwäsche alle tragen, geht so ein Gerücht rum. Ist das Ihrer Meinung nach eine große PR-Veranstaltung? Ist das wirklich Wissenschaft? Haben Sie ja gerade gesagt, okay, man kann Experimente durchführen. Oder ist es großer Weltraumtourismus oder eine Mischung von allem?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung von allem. Ich finde es cool, dass sie coole Raumanzüge tragen, denn jahrzehntelang wurden Raumanzüge nur nach der Größe von Männern quasi konstruiert. Wenn ich mit meinen Astronautinnen in Deutschland trainieren gegangen bin, dann mussten die Männer Anzüge anziehen, die viel zu groß waren und sie auch behindert haben im Training. Also ich finde es gut, dass es jetzt Anzüge gibt, die auf Frauen zugeschneidert sind. Gut, ob die so eng sein müssen, ist eine andere Frage. meine Güte, die Unterwäsche und solche Dinge werden immer ausgegraben, wenn Frauen fliegen. Da gab es auch die Story mit den 100 Tampons von der ersten amerikanischen Astronautin und so weiter.
Dass sie mit an Bord waren oder wie? Oder?
Ja,
aha, okay.
Für eine Woche. Ich finde es gut, dass endlich mal eine Female Crew fliegt. Es gab hunderte von männlichen Crews, von männlichen Missionen. Ich finde es toll, dass es so viel Aufmerksamkeit dafür gibt, weil es wird Mädchen inspirieren, in die Richtung zu gehen. Gerade auch, weil Wissenschaftlerinnen mit an Bord sind, weil es auch eine technische Forschung dabei gibt. Und wir brauchen einfach mehr Frauen in der Raumfahrt, in der Forschung, in diesen ganzen Bereichen, nicht nur aus Fachkräftemangel, sondern einfach auch aus der Sicht der Gleichberechtigung.
Also Sie setzen sich ja dafür ein, dass mehr Frauen ins Weltall kommen. Was braucht es denn noch? Also jetzt sagen Sie, dass diese Crew wirklich ein Vorbild sein kann. Und was braucht es noch?
Ja, gut, es braucht natürlich sehr viel mehr solche Vorbilder. Sehr viel mehr Frauen, nicht nur, das ist jetzt auch leider eine rein amerikanische Crew, die fliegt, sehr viel weltweit, sehr viel mehr Offenheit, sehr viel mehr Förderung von Frauen in diesem Bereich.
Vielen Dank, Claudia Kessler, Vorsitzende von Die Astronautin und Ingenieurin für Raumfahrttechnik. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Wir kommen jetzt zu einem großen Tabuthema unserer Zeit, nämlich Kannibalismus. Extrembeispiele aus Filmen wie Hannibal Lecter fallen mir da ein, aber auch Filme und Lieder, die sich mit realem Kannibalismus auseinandersetzen, wie dem ja so oft genannten Kannibalen von Rothenburg. Wie nähert man sich diesem Thema Kannibalismus? Am besten aus sicherem Abstand, zum Beispiel digital oder mit Virtual Reality. In Wien startet heute eine Virtual Reality Theatervorstellung zum Thema Kannibalismus. Neues Fleisch heißt sie. Und also man muss schon körperlich in Fleisch und Blut sich dahin aufmachen, um diese Performance auch zu sehen, aber dann halt durch diese Virtual Reality VR-Brille. Und die Performance, die will erzählen von der, Zitat, ultimativen körperlichen Begegnung. Wie das geht, wie man das erlebt, wie das ausschaut durch die Brille, das konnte ich kurz vor der Sendung mit dem Theatermacher Arne Vogelgesang besprechen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob eine Virtual Reality Brille eine gute Art ist, sich mit Kannibalismus auseinanderzusetzen.
Ich glaube, man nähert sich dem Ganzen am besten gar nicht, wenn man das nicht wirklich will oder muss. Ich denke aber, dass tatsächlich das Medium und der Stoff ganz gut zusammenpassen. Zu mir sind die unabhängig voneinander gekommen. Also diese Frage nach jetzt speziell sexuellem Kannibalismus, also dem Begehren danach, andere Menschen sich einzuverleiben oder dem Begehren danach, einverleibt zu werden oder vernichtet zu werden auf eine Art. Das fand ich als Stoff für Aushandlungen ganz interessant, weil es so ein Extrembeispiel ist für, würde mal sagen, alle Formen von Romantik eigentlich.
Aha.
Also das handeln wir ständig aus miteinander, wie wir in diesem Spannungsfeld miteinander umgehen, nur halt nicht so extrem. Der lag bei mir eine ganze Weile rum, der Stoff. Und gleichzeitig hatte ich den Wunsch, was mit Virtual Reality zu machen. Und irgendwann hat es Klick gemacht bei mir, weil VR ein sehr körperzentriertes Medium ist eigentlich.
Und obwohl man dachte, ja nur eine Brille trägt, oder?
Naja, es ist sehr visuell. Hauptsächlich so als Paradigma, Ton kommt aber auch noch dazu. Die Sache ist halt, diese Brille arbeitet ja direkt aufs eigene Gehirn und dessen Lokalisierungsfunktionen. Also das Gefühl dafür, irgendwo überhaupt zu sein, präsent zu sein, in einem Raum zu sein, innerhalb, so durch diesen Augpunkt, den ich selber bin und der sich bewegt. Und da wird, also an diesem Interface arbeitet VR und das ist körperlich wahnsinnig mächtig. Das merkt man schon daran, dass er vielen Leuten schlecht wird, wenn sie so eine Brille aufhaben.
Was erleben denn die Besucher heute bei der Premiere in Wien?
Wir haben einen mehrschichtigen Prozess. Wenn sie jetzt herkommen als Gast, als Gästin, dann werden sie erstmal empfangen von einer Mitarbeiterin. Die wird ihnen kurz erklären, was los ist, Fragen beantworten, wenn sie unsicher sind und ihnen erstmal einen Fragebogen geben. Das Ganze ist gerahmt als ein psychologisches Experiment, was wir durchführen. Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, dann wissen wir ein bisschen Bescheid über mögliche Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen müssen, über Ihre Grenzen, aber auch über ein paar persönliche Vorlieben und Eigenheiten.
Also nicht nur als Teil der Performance, sondern wirklich, okay, diese Person, der wird vielleicht auch schnell schwindelig mit der Brille, oder?
Genau.
Okay.
Genau, wird Ihnen schnell schwindelig, haben Sie Höhenangst, sehen Sie gerne Blut in Filmen zum Beispiel? Solche Fragen.
Und dann wird die Performance angepasst?
Da passt sich die Performance ein bisschen an. Wir werden das wird bei uns direkt eingespeist in unser System. Wir sehen das in unserem kleinen Labor, in dem wir sitzen, führen die, was die nächste Person gesagt hat über sich selbst. Das ist alles anonymisiert. Wir sehen also nur eine ID, keine Namen. Und dann wissen wir, okay, jetzt kommt eine Person, die hat zum Beispiel eine Brille, sieht sehr gerne Blut und hat angekreuzt, dass sie es eigentlich mag, mit der Wahrheit zu spielen. Also insofern wissen wir auch gar nicht, ob das alles stimmt, was sie gesagt hat. Und dann können wir uns darauf ein bisschen einstellen.
Also ist es dann auch interaktiv oder ich sag mal ganz, ganz direkt, wie eklig wird es dann?
Es wird weit weniger eklig, als die meisten Menschen befürchten oder einige erhoffen. Die Leute kommen mit Furcht bei uns rein, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt bei dem Stoff und gehen in der Regel erleichtert wieder raus. Also es werden keine Körper zerschnitten, es gibt keine Schlachtszenen oder ähnliches.
Was sieht man denn konkret?
Innerhalb dieser Ebene vom psychologischen Experiment, in dem Marina Dessauer, meine Co-Performerin und ich sozusagen die Psychologen mimen, gibt es drei einzelne Szenen, die in VR stattfinden. Und die sind wiederum Erzählungen von Begegnungen mit einer anderen Person, die mich anspricht und sagt, erinnerst du dich, das und das haben wir gemacht, so und so war das. Das ist ein virtueller Körper, der mit dazukommt. Und diese Szenen sind in unterschiedlichen Ästhetiken gehalten. Die erste ist so schwarz-weiß Standbilder, eher comichaft, also relativ weit weg von dem Realismus, den viele Menschen sich vielleicht erstmal erwarten und dem Spektakel, was mit VR so verbunden wird. Und dann wird es ein bisschen mehr bewegt und farbig und realistisch in der zweiten Szene und in der dritten wird die Textur noch haptischer. Also da gehen wir relativ nah ran an die Oberflächen und an die visuellen Effekte. Das heißt, wir versuchen, den Realitätsgrad während der Performance ein bisschen hochzudrehen und zwischendurch unterbrechen wir immer und fragen die Leute, wie war denn das jetzt? Haben sie sich mehr drin gefühlt? War es realistischer? Konnten sie sich besser damit verbinden? Also versuchen zu fragen nach diesem Mythos von Verbindung zwischen Empathie, die man empfinden kann, auch für extreme Erzählungen, und Virtual Reality als Technologie.
Sie haben ja gesagt, dass Kannibalismus so eine Extremform der menschlichen Nähe ist. Was interessiert Sie denn an diesem Thema so? Oder Sie haben ja auch recherchiert. Haben Sie da etwas herausgefunden, was Sie überrascht hat?
Ich interessiere mich seit jeher, denke ich, eher für die Extrembeispiele menschlicher Beziehungen, weil ich glaube, dass sie es auf einer bestimmte Art leichter machen zu erkennen, wie die sogenannten normalen Beziehungen funktionieren. Weil da ja nie ein Bruch dazwischen ist, sondern es einfach nur sozusagen Regler sind auf Skalen, die gedreht werden. Perverse sind wir alle, nur ein bisschen mehr. Und das ist was mich an dem Stoff interessiert. Also speziell das romantische Potenzial von so konsensueller Aushandlung. Also nicht Mord, nicht True Crime, nicht der Gewaltteil dabei, aber die Sehnsucht nach Gewalt und wie Machtbeziehungen verhandelt werden. Und das ist was glaube ich, auch für VR als Medium ganz interessant ist, weil das eine Technologie von Machtprojektion ist.
Also eher die sexuelle Dimension, ja, von Kannibalismus und nicht jetzt Flugzeugabsturz, sonst
nein,
überleben wir nicht.
Nein. Okay. Nein. Kein Notkannibalismus, kein ritueller Kannibalismus. Das ist ja alles eher seltene Fälle und extreme Beispiele, aber wirklich nur dieser kleine Bereich von Leuten, die diese Fantasie haben, die sich das wünschen, die ihre eigene kleine Fetischszene haben mit einer eigenen Bildproduktion und das in Rollenspielen oder eben auf künstlerische Weise ausleben und sehr, sehr selten versuchen, das Leute mal wirklich zu tun.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf die Virtual Reality zu sprechen kommen. Sie haben ja gerade gesagt, das ist auch ein Machtmedium. Inwiefern?
Also die allerersten Fantasien über diese Technologie sind literarisch entwickelt, aber wurden die ersten Headsets, die so etwas wie Head-Tracking haben, also wo du diese Bildschirme vor den Augen hast und die Bewegungen des Kopfes mitgenommen werden, also das, was die körperlichen Effekte letztlich auslöst. Die wurden zuerst fürs Militär entwickelt, damit Helikopterpiloten sehen konnten, was ihre Bomben sehen. Und dann kamen so vor allen Dingen Kinophantasmen des totalen Kinos, wo du die Leute sensoriell komplett einspannen kannst, um ihnen so eine totale Erfahrung zu geben, was ja auch eine Machtfantasie ist. Und diese Verbindung von Begehren nach Zugriff auf Körper und Projektion von Macht, die ja auch im Theater, ich habe Regie studiert, ne, das ist ja auch ein Beruf der Machtprojektion.
Ja, macht das einen Unterschied?
Wie das zusammenarbeitet mit Technologie, das finde ich interessant.
Also macht das einen Unterschied, ob es ein Virtual Reality Bild ist oder ein Bühnenbild?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Also erstmal insofern, als im Theater die meiste Zeit die Menschen nicht im Bühnenbild sitzen, obwohl man das leicht anders machen kann. Und dann gibt es auf einer bestimmten Ebene wird etwas eingeebnet, was Körperlichkeit angeht, weil sich nur, wenn wir jetzt nicht von Filmen reden, von 360-Grad-Filmen, sondern so von tatsächlich 3D-generierter Virtual Reality, ist es ja alles virtuell da drin. Das heißt, auch alle Körper, die vorkommen, haben plötzlich so einen seltsam gleichen Status. Und alle Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden, sind dezidiert Entscheidungen über Macht. Das wird sehr viel sichtbarer. Diese Erfahrung aber, dass der eigene Körper in zwei Räumen, in zwei Realitäten gleichzeitig ist. Also der physische ist noch irgendwo und der spürt sich auch. Das Gehirn sieht und empfindet aber einen anderen Raum und die überlappen sich. Und das muss irgendwie innerhalb des eigenen körperlichen Systems ausgehandelt werden und dann auch auf größerer Ebene innerhalb dieser Erfahrung, in der ich bin, die designt wurde. Das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, finde ich. Das macht es fürs Theater interessant, diese Körperlichkeit.
Vielen Dank, Arne Vogelgesang.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Und die Virtual Reality Performance Neues Fleisch läuft ab heute im Weißen Salon im Volkstheater in Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Oft wurde er als Kandidat für den Literaturnobelpreis genannt. 2010 hat er ihn dann erhalten. Jetzt ist der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa im Alter von 89 Jahren gestorben. Vargas Llosa war für Romane wie Die Stadt und die Hunde oder Das Fest des Ziegenbocks bekannt. Dabei ließ er sich von den Zuständen in seiner Heimat inspirieren.
In lateinamerikanischen Staaten kann man sich auf nichts verlassen. Das ist wunderbarer Stoff für Romane, ganz im Gegensatz zu sozial stabilen Staaten, die perfekt in eine vorgegebene Richtung marschieren, wie die Schweiz und Schweden zum Beispiel. Die sind wunderbar, aber geben kaum Romanstoff her.
Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa, der gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Für Fans des österreichischen Tatort-Duos Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer gibt es traurige Nachrichten. Die beiden beenden nach 15 gemeinsamen Jahren Ende 2026 ihren Dienst als Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner. Sie zählen zu den am längsten dienenden Kommissaren der Krimireihe. Krasnitzer ermittelt bereits seit 1999 in bisher 59 Fällen, Neuhauser seit 2011 in bisher 34 Fällen. Die beiden geben ihre Rollen laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch ab und wollen sich anderen Projekten widmen. 4 Verbrechen klären sie noch, dann ist Schluss. Wer ihnen nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Mehrfach wurde die Hagia Sophia in ihrer fast 1500-jährigen Geschichte umfunktioniert. Von der Kirche zur Moschee, zum Museum und wieder zur Moschee. Nun soll sie erdbebensicher werden. Deshalb wird die Kuppel des Gebäudes in Istanbul restauriert. Wie das Informationsamt der türkischen Regierung mitteilte, soll sie dabei strukturell verstärkt werden, um sie gegen Erdbeben abzusichern. Die Arbeiten würden von außen vorgenommen und die Mosaiken im Innern der Kuppel nicht berührt, hieß es vom zuständigen Restaurator. Das Gebäude soll während der Arbeiten für den Publikumsverkehr geöffnet bleiben, sowohl für muslimisches Gebet und Gottesdienste als auch für Besucher.
Das Lesen der anderen.
Bei Das Lesen der Anderen blicken wir in aktuelle Magazine und Zeitschriften und heute schauen wir in eine Jubiläumsausgabe der Kunstzeitschrift Springerin, wurde 1995 ursprünglich mal als Springer gegründet, ist jetzt seit 30 Jahren auf dem Markt und sie ist einer der wenigen unabhängigen Kunstmagazine, wird nämlich als ein Verein organisiert, allen Krisen des Zeitschriftenmarktes zum Trotz. Seit 30 Jahren verfolgt Springerin den Anspruch, randständiges, nicht so kanonisiertes, aber eben auch nicht so marktgängiges in dieser globalisierten Kunstwelt zu zeigen. Jetzt ist das Jubiläumsheft da und wir gucken rein mit Mitgründer und Herausgeber Georg Schöllheimer, hallo.
Hallo, guten Tag.
Ich erreiche Sie ja gerade in einem Café, deswegen ist die Verbindung jetzt auch nicht so ideal.
Ja, das ist so, wir in Wien arbeiten ja, wie Sie wissen, immer alle im Café. Nein, es ist leider so gewesen, dass ich jetzt im Café sitzen muss. Es ist trotzdem schön, dass ich das Beruf machen kann, dass Ihre Sendung wirklich live ist.
Ja, genau, und gehört das, glaube ich, auch dazu, um 30 Jahre am Markt bestehen zu können, dass man dann auch einfach mal im Café arbeiten muss?
Naja, 30 Jahre am Markt bestehen zu können, ist sozusagen auch ein bisschen dem nach wie vor obrigkeitsstaatlich liberalen Österreich geschuldet, weil wir ein bisschen etwas, das uns gerade am Leben hält, auch immer von den öffentlichen Institutionen gekriegt haben. Aber das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Aber ich glaube, es ist wesentlich ein anderer Faktor. Wir waren ja eigentlich das die ganz andere Gründung. Wir waren in einem großen Wissenschaftsverlag, dem Springer Verlag, also nicht dem Axel Springer Verlag. Daher hieß die Zeitschrift auch Springer und haben uns dann nach 3 Jahren, als da schon klar war, Bertelsmann kaufte den Verlag, dass das aus den Profiterwägungen des Verlags nicht mehr ging, gesagt, na dann nehmen wir das selbst in die Hand, gründen einen Verein und machen das. Und deswegen ist es uns, glaube ich, geglückt.
Schauen wir mal in die aktuelle Ausgabe. Da ist ein Text von Käthi Schukroff, sie ist Theoretikerin und Autorin, mit einer These, dass die Gegenwartskunst das Trauern verlernt hat. Was meint sie damit?
Nun, das ist eine These, die weit ausholt und es wäre wahrscheinlich ein eigenes Seminar, das jetzt zu begründen.
Wir haben nur ein paar Minuten.
Auch unsere, das ist auch ein bisschen unsere Praxis, dass wir uns auch über das Schwierige, das Sperrige, das auch Komplizierte und manchmal auch akademisch, nur akademisch Lesbare nicht scheuen, sondern dass wir das auch machen. Aber Käthi meint im Wesentlichen so dazu, dass die Abstraktion und die Fähigkeit der Kunst, über sich selbst nachzudenken, einen Moment ausgeschaltet hat, nämlich sozusagen radikal mit der Wirklichkeit, die Wirklichkeit selbst sozusagen in ihre Arbeit hineinzunehmen, um dann in einem Akt, in dem man die Wirklichkeit symbolisch verdoppelt und an ihr teilnimmt, ja, mit einer Trauer, nicht einfach traurig ist, nicht einfach beklagt, nicht einfach kritisiert, nicht einmal sagt, unser Medium kann das nicht, diese Trauer als erfahrbar und gleichzeitig als überwindbar darstellen lässt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Moment in den Debatten, die die Gegenwartskunst jetzt hat. Manche haben uns gesagt, wir haben verlernt, uns zu berühren, wir haben Nähe verlernt, auch eine Wahrheit, die bei uns schon verhandelt wurde.
Ja, Einsamkeit ist ja ein großes Thema und Kunst am Ende wie Schopenhauer soll uns davon ablenken, von unserer Existenz. Also sehr theoretisch, ein sehr theoretischer Text, aber es gibt ja auch sehr praktische und anschauliche Seiten in Ihrem Jubiläumsmagazin. Unter anderem ein Cover, das mit Midjourney, also mit einer KI gestaltet ist und da hört jetzt die aufmerksame Hörerschaft hin und fragt sich, Moment, ein mit KI gestaltetes Cover, was soll das denn? Hat die Springerin keine Illustratoren oder Fotografen bezahlt? Aber nein, das KI-gestaltete Cover, da steckt mehr dahinter.
Ja, es ist eigentlich eine interne Kritik der KI-Systeme, nicht? Wir haben mit einem gewissen, in einer gewissen Anleitung, wie man es halt macht in der KI, an einer chinesischen Universität, das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, um auch die ganzen Möglichkeiten der Kontrolle, die damit impliziert sind, in KI wahrzunehmen, einfach gesagt, wir möchten mit diesen und diesen und diesen Qualifikationen ein Cover für eine Jubiläumsnummer, das ist dann ein sehr blumiges Cover geworden, um dann eine andere KI dieses Cover beschreiben zu lassen. Und diese Beschreibung haben wir dann einer dritten KI zugeführt, um ein Cover wieder zeichnen zu lassen. Und es ist ganz kurios, wie sehr einander die beiden Cover auf der Rückseite und der Vorseite der Springerin ähneln.
Ja, die beiden Cover sind so ähnlich, dass man sich fragt, okay, die KI greift wirklich nur auf Sachen, die vielleicht schon alle da gewesen sind. Aber das Thema Internet beschäftigt Sie ja bei die Springerin schon seit 30 Jahren, 1995 gegründet, unter anderem auch mal ursprünglich auch ein Blog dabei gewesen. Wie blicken Sie jetzt heute nach 30 Jahren auf Ihre Digitalthemen?
Nun, ich glaube, im Wesentlichen hat sich's nicht geändert. Vor 30 Jahren waren die Hoffnungen, dass das Internet sozusagen die emanzipatorische, die Brechtsche Radiotheorie endlich erfüllende Möglichkeit sei, miteinander sozusagen frei von Hegemonien zu kommunizieren. Das hat sich ja, wie wir alle wissen, nicht eingelöst. Aber das war auch damals schon sichtbar. Der Hans-Christian Dani beschreibt das ganz gut in einem Beitrag dieser Springerin, wie er damals schon sozusagen versucht hat, sich in ein rechtes Darknet einzuwählen und dort auch Teilnehmer war und es ihm nicht klar war, ist das jetzt ein Bundesnachrichtendienstnet, ist es ein wirkliches rechtes Darknet und ihm da klar wurde, welche auch dystopischen Potenziale in diesem Internet stecken. Und da haben wir eigentlich auch die ganze Zeit, und wir waren eigentlich die erste Zeitschrift, die sich permanent auch allen ästhetischen Formationen, die aus dem Internet und die kritisch mit dem Internet umgingen, entstanden sind, in einem eigenen Teil zugewandt hat. Das war früher sozusagen Internet. Na, was ist das?
Ich würde jetzt zum, ja, genau, Neuland, wie immer, noch.
Neuland, ja.
Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, wie es Ihnen heute geht, also dem Magazin, Ihnen, der Redaktion. Und wie bewahren Sie sich, wie haben Sie das geschaffen? Wie bewahren Sie sich weiter Ihre Unabhängigkeit?
Ich glaube im Wesentlichen durch Offenheit, durch Hören, durch dadurch auch immer wieder zu schauen, wo sind denn nicht-hegemoniale Stimmen aus einem Off, das uns interessiert und wie kann man das verstärken und wie kann man Autorenschaften binden von so von den gewöhnlichen Regelsystemen Systemen der Suche nach Autorenschaften. Wir haben sehr, sehr viele junge Autoren und Autorinnen, die bei uns groß geworden sind, und das ist nach wie vor so. Und das, glaube ich, ist einer der Hauptgründe, warum wir neben unserer finanziellen Unabhängigkeit überleben konnten. Und Gott sei Dank haben wir im immer noch existierenden institutionellen Kunstbetrieb Freunde und Freundinnen, die hin und wieder eine Anzeige bei uns schalten.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Georg Schöllhammer, dass Sie uns hier aus dem Café in Wien sind Sie zugeschaltet sind und uns über das Magazin Die Springerin erzählt haben.
Ja, ich muss aber das alles nicht nur mit einem Dank, sondern auch mit der Hoffnung enden, dass hin und wieder jetzt jemand doch auch in eine deutsche Bahnhofsbuchhandlung oder in einen gut sortierten Buchhandel geht und sich das, wenn er es noch nicht kennt, nochmal anschaut.
Und im Hintergrund höre
schönen
ich auch
Gruß.
Schon, ja, schönen Gruß Ihnen auch. Und im Hintergrund höre ich auch schon die Sirenen. Deswegen entlasse ich Sie jetzt und alle weiteren Informationen zum Magazin.
Das Berliner Radio uns geschickt. Schönen Tag. Servus.
Schönen Tag, Herr Schöllhammer. Tschüss. Und alle weiteren Magazine und Ausgaben finden Sie auch online natürlich auf springerin.at. Ende letzten Jahres schaute die deutsche Filmbranche noch ziemlich düster in die Zukunft, aber jetzt scheint sie aufzuatmen, denn der Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung steht und mit ihm ein positives Signal an die Filmindustrie. Christian Berndt berichtet, worum es da genau geht und welche Hoffnungen und Herausforderungen der deutschen Film- und die Kinobranche haben.
Mir persönlich war wichtig, dass wir zwei Aufgaben haben in der Union, die wir ausfüllen. Das eine ist das Staatsministerium oder den oder die Staatsministerin für Kultur und Medien.
So Bundeskanzler in Spee Friedrich Merz zur Einigung von CDU, CSU und SPD auf den Koalitionsvertrag. Nach den Grünen wird nun wieder die CDU das Kulturstaatsministerium führen. Aus der Kinobranche hört man zum Koalitionsvertrag durchaus Zustimmung. Der Geschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz, Björn Böning.
Der Koalitionsvertrag ist eine frohe Botschaft für die Filmwirtschaft in Deutschland, weil die beiden weiteren Säulen der Filmreform, die wir uns erhofft hatten, nämlich die Einführung einer Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und einem steuerlichen Anreiz, sind dort vorgesehen.
Tatsächlich hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zusammen mit dem neuen Filmförderungsgesetz ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung für Streamer als weitere Säulen ihrer groß angelegten Reform einführen wollen. Gegen das Steueranreizmodell aber hat es Widerstand aus den Bundesländern gegeben, weil es auch Steuereinbußen mit sich bringen würde. Doch Anfang des Jahres kam die grundsätzliche Zustimmung der Länder, dass mit dem neuen Filmförderungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft trat, nicht zugleich auch die anderen beiden Säulen der Reform verwirklicht werden konnten, galt als großes Manko der Reform. Jetzt aber sollen sowohl das Anreizmodell als auch die Investitionsverpflichtung kommen. Gegen die Investitionsverpflichtung hatte sich immer die FDP gestemmt, auch mit dem Hinweis auf Österreich. Dort war ein Anreizmodell ohne Investitionsverpflichtung eingeführt worden, was trotzdem einen Produktionsboom ausgelöst hatte.
Das Argument entbehrt jetzt jeder Grundlage, weil ja die neue Regierung in Österreich in ihrem Koalitionsvertrag auch vereinbart hat, eine Investitionsverpflichtung einzuführen. Denn die österreichische Produktionswirtschaft hat gesehen, dass ein reines Anreizmodell eben dazu führt, dass die heimische Produktionswirtschaft mehr und mehr nur zu einer Filiale für Drehs wird, aber heimische Produktionswirtschaft nicht nachhaltig unterstützt.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, begrüßt die Pläne im Koalitionsvertrag. Sie sieht darin nicht nur Ansätze für eine Stärkung des deutschen Films, sondern auch der Kinos.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass im Koalitionsvertrag, also der Entwurf, der jetzt vorliegt, ist ganz klar gesagt, das Kino soll gestärkt werden mit Investitionsförderung, aber auch im kulturellen Bereich, in Stadt und im ländlichen Bereich. Das heißt, es wird die ganze Kinobranche hier wirklich in den Blick genommen und das ist natürlich für uns positiv.
Auch wenn im Koalitionsvertrag noch keine konkreten Zahlen für die Investitionsförderung von Kinos stehen, ist Christine Berg überzeugt, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleiben wird.
Da wir eine andere Regierung haben und weil es einen politischen Wechsel geben soll, so ist es angekündigt. Und Kinos sind ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Darauf baut die CDU sehr stark.
Im Prinzip aber bauen die Filmpläne im Koalitionsvertrag sehr stark auf den Vorhaben der alten Regierung auf, mit dem Unterschied, dass jetzt das Geld dafür da ist. Von der Filmproduktionsseite blickt man auf die gegenwärtige Situation, aber nicht nur wegen der Pläne im Koalitionsvertrag optimistischer als zu Jahresbeginn. Ende 2024 hatten 77% der deutschen Filmproduktionsunternehmen ihre Aussichten noch als schlecht oder sehr schlecht eingeschätzt.
Es hat sich doch gezeigt, dass die Sender und Streamer wieder in Deutschland investieren wollen. 2024 war ja wirklich ein Jahr, wo Investitionen massiv zurückgefahren wurden. Man hat eben dann jetzt Anfang 2025 gesehen, dass wieder Lust am Programmmachen entstanden ist. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Programme ein bisschen veraltet waren und man wieder neue Filme, Serien beauftragen musste.
Für die Kinobranche sieht es dagegen immer noch ernüchternd aus. Es fehlen nicht nur Hollywood-Blockbuster, sondern auch deutsche Filme.
Im Moment gibt es immer wieder den einen oder anderen deutschen Film, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Helden oder September 5. Da sind deutsche Filme. Wir würden uns aber mehr wünschen. Und die, die gestartet sind, haben es nicht geschafft, dass sie weit über 1 Million gekommen sind. Es ist nicht genug Geld da, damit auch große Filme gedreht werden können. Wenn wenig Geld da ist, ziehen auch die Kreativen ab, zum Beispiel zu den Streamern.
Hier hofft Christine Berg auf die Pläne der künftigen Bundesregierung. Aber die Probleme des deutschen Films, so Böning, liegen nicht nur am Geld.
Das Thema der Entwicklung und guter Drehbücher ist schon eines, was entscheidend ist, auch für einen guten Film. Und da haben wir auch ein Nachwuchsproblem. Das zweite ist, wir brauchen auch mehr Stars in Film und Fernsehen. Und drittens, wir brauchen eine gezielte Förderung, die auf Erfolg setzt.
Hier sieht Böning beim neuen Filmförderungsgesetz positive Ansätze. Die Probleme des deutschen Films und des deutschen Kinos, denen das Publikum fehlt, sind mannigfaltig. Die seit vielen Jahren geforderten Reformen sind mit dem neuen Filmförderungsgesetz im Januar begonnen worden und sollen von der nächsten Bundesregierung weitergeführt werden. Es wird sich bald zeigen, ob sie tatsächlich einen Systemwechsel für den geplagten deutschen Film bringen.